Ja, vor ein paar Wochen habe ich in unserer Straße zwei kleine Jungs, die mit ihren Fahrrädern spielten, gesehen. Aber in ihrer blühenden Fantasie waren das keine Fahrräder. Der eine rief dem anderen etwas aus der Puste geraten zu: Mein Panzer ist schneller als deiner. Tja, was hätten die beiden wohl für so einen Spielzeugpanzer gegeben, den wir auf dem Foto sehen? Tolles Gerät, oder? Auf den Paraden und Militärmessen heutzutage schauen auch gerne Mädchen diesen Tötungsmaschinen zu. Da sind sie, die Mädchen auf dem Panzer, auf dem Bild. Diesmal ein echter Panzer. Das sind Fotos aus der Gegenwart, nicht irgendwie von früher. Aber als Kinder der Nachkriegsgenerationszeiten, so zähle ich mich auch dazu, der 60er und 70er Jahre, waren wir damals ähnlich begeistert und hatten noch ganz anderes Anschauungsmaterial. Vielleicht erinnert ihr euch. Spannend war zum Beispiel ein Ausflug in unserem schönen Naturpark Hart mit den Bombentrichtern und der sogenannten Scheinzeche. Und ganz in der Nähe gab es den Truppenübungsplatz. Da war die Nachkriegslandschaft, so in der Nähe von Bullern, so abgebildet. Dort konnte man Schilder sehen, wo Elbe, Oder, Weichsel, Pregel stand da drauf. Damit wurden die möglichen Kampfgebiete zwischen Hamburg bis Königsberg abgesteckt. Heute sind es Straßennamen. Und hier auf dem höchsten Berg der Umgebung, unserem Stimmberg, sagte niemand Stimmberg, sondern Radarstation. Die war für Datteln, dort im sogenannten Jammertal, wo man heute Golf spielt, da waren die Nike Hercules-Raketen stationiert, die auch übrigens atomare Sprengköpfe trugen konnten und auch trugen. Noch viel spannender aber war für uns Jungs, wenn die Starfighter-Jets nicht nur im Herbst über die Stadt donnerten und wir sogar manchmal die Piloten in den Kanzeln sehen konnten. Und in regelmäßigen Abständen knallte es in einem Himmel laut. So war das, wenn die ihren Überschallknall hinter sich ließen. Das ging bis etwa 1990, als die Deutschen wiedervereinigt wurden, aber andere Staaten zerfielen, wie etwa Jugoslawien, das damalige Jugoslawien, Bosnien-Herzegowina, Makedonien, Kroatien, Slowenien. Die machten sich selbstständig und gerieten in einen grausamen Krieg mit den Serben, der bis 1999 zu Luftangriffen führte, an denen auch wieder Bundeswehrsoldaten im Rahmen der NATO beteiligt waren. Alles vergessen? Für uns Ältere und Alten ist sicher manches verblasst. Und im schlechten und kaum vorhandenen Geschichtsunterricht heutzutage und Politikunterricht wird die junge Generation auch nicht ausreichend informiert. Das überlässt man lieber TikTok und Co., die uns heute den modernen Krieg ins Wohnzimmer holen. Damals wie heute, ja wohl zu allen Zeiten, gab es dagegen Menschen, die vom Frieden bewegt waren und sich dafür einsetzten. Sie glaubten, dass das nicht so weitergehen könne, damit, wie wir es auf diesem Bild sehen, ich spiele es gleich mal ein, da geht es um eine junge Mutter, damit diese junge Mutter mit dem Soldaten der Zukunft in ihrem Kinderwagen nicht auch irgendwann mal um ihren Sohn weinen muss. Jene Kinder, die vielleicht demnächst nur schriftlich zur Bundeswehr eingeladen werden. Frieden ist möglich, so schrieb der bekannte Journalist Franz Alt, dessen Buchtitel ich aus unserem Bücherregal hervorgekramt habe. 1983 schrieb er ein Buch, das damals auch besonders in kirchlichen Kreisen großen Anklang fand. Frieden ist möglich. Inzwischen heißt Franz Alt nicht nur so, sondern ist so alt, Er hat seinen 86. Geburtstag in der letzten Woche gefeiert. Und er hat eine Neuauflage des Buches herausgebracht. Frieden ist noch immer möglich. So der Titel der Neuauflage von 2022. Franz Alt ist katholischer Christ und begründet seine Hoffnung seit jeher natürlich mit der Feindesliebe der Bergpredigt. Mit dem heutigen Predigttext aus dem Alten Testament, auf den er sicherlich schon gespannt wartet. Das mag der Franz übrigens gar nicht, das Alte Testament, da er darin einen Gott der Rache und des Krieges zu erkennen glaubt. Und so habe ich denn auch den doppeldeutigen Titel gewählt und zu bedenken gegeben, ob Friede nicht doch unmöglich ist. Hören wir zunächst von Monika den bekannten Predigttext aus dem Alten Testament. 1. Samuel 24, 1 bis 20.
Ja, 1. Samuel 24, 1 bis 20. Ihr könnt gespannt sein. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen bei den Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer David zu ihm: Siehe, das ist der Tag, an dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand lege an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sie dicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich danach auch David auf und ging aus der Höhle. Und er rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König. Saul sah sich um, und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Reden der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat, in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten soll. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort: Von Frevlern kommen Freveln, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir. Und siehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen. Ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel in deiner Hand Bestand haben wird. So schwöre ich nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul. Da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste.
Ja, wenn die Predigt heute etwas lang vorkommt für den Predigtext, kann ich wie immer nichts. Er ist sehr lang, aber wir kennen die Geschichte. Ja, drei Gedanken dazu, wie immer. Der erste: Menschen sind von Natur aus nicht friedfertig. Der zweite: Friedensschritte sind möglich, aber führen nicht zum ewigen Frieden. Und ein drittes: Der große Frieden braucht den kleinen Frieden. Zum ersten: Menschen sind nicht friedfertig. Die Geschichte dieser besonderen Begegnung zwischen David und Saul führt uns etwa 3000 Jahre zurück, aber gehört nur, was die Zeit angeht, zur Vergangenheit. Das ganze Buch Samuel und große Teile des Alten Testaments erzählen von dem Versuch der sogenannten Philister, das Volk Israel zu vertreiben, um nicht zu sagen, zu vernichten. Die heutigen Palästinenser verstehen sich nicht selten selbst als Nachfahren der Philister, die dort vermutlich über das Mittelmeer deutlich später als die Israeliten eingewandert waren und den gesamten, wir kennen ihn, Küstenstreifen beherrschen. Man nennt ihn heute den Gazastreifen. Die Kampfgebiete lagen damals wie heute genau dort in diesen Ebenen an der Küste. Die philistäische Siedlungs- und Anspruchsgebiete gab es allerdings auch landeinwärts, wie so ein Flickenteppich. Die heutige Geschichte führt nach Engedi, einer wunderschönen Oase am Toten Meer, die ich einmal besuchen durfte. Ein guter Zufluchtsort mit vielen natürlichen Höhlen und Quellen und Früchten. An den Kriegszielen etwa eines Sauls hat sich bis heute bis hin zur Kriegstaktik nicht viel geändert. Den anderen massiv schwächen und selbst stärker zu werden. Dies gilt im Kleinen wie im Großen, denn nicht nur gegen Philister, da gab es Krieg, sondern auch es gab einen Krieg, wie wir eben hörten, zwischen David und Saul. Es lohnt sich einmal nachzulesen, wie diese beiden Männer sich immer mehr entfremdeten und Saul schließlich David umbringen wollte. An jenem Tag waren sich, was wir gehört haben, die beiden Feinde mit ihren Männern tatsächlich unwissentlich in dieser Höhle sehr nah. Damals, wie heute, versucht man Gott für die eigenen Ziele in Anspruch zu nehmen. Gott mit uns war in Europa auf Münzen und auf Koppelschlössern der Soldatengürtel sehr weit verbreitet, die bis 1962 sogar bei der Bundeswehr gebräuchlich waren. Wer das behauptete, hatte das Recht scheinbar auf seiner Seite. Der Herr hat gesagt: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben. Damit wollten Davids Männer ihn auch ermutigen, das Problem Saul heute zu erledigen. Der inzwischen bekannte russische Patriarch Kyrill redet als Christ vom heiligen Krieg gegen die Ukraine und dem von Gott aufgetragenen Sieg. Und ebenso wird jeder Angriff der Muslime auf der Welt mit Allahu Akbar, Gott ist groß, eingeleitet. Bleiben wir vorsichtig mit unseren Urteilen über solche Aussagen. Denn den Willen Gottes auch nur für sich selbst zu erkennen, gehört zu den schwierigsten Lebensaufgaben für Christen und ist irrtumsanfällig. Hinzu kommt, dass unsere Welt zunehmend die moralischen Rechnungen ohne einen Gottesbezug oder gar eine Frage nach Gott macht. Zwar spricht unser Grundgesetz noch von einem Bewusstsein einer Verantwortung vor Gott, aber die Hälfte der heutigen Regierungsmitglieder, einschließlich unseres Kanzlers, verzichtet in ihrem Amtseid darauf, dies zu erwähnen. Und im Europäischen Parlament spricht man über die ganze Welt, aber nie über Gott und die Welt. Es lohnt sich übrigens mal, die Verfassung der EU-Länder auf den Gottesbezug abzuklopfen. David jedoch denkt nach und folgt dem Rat seiner Männer nicht, die ihm das ins Ohr blasen. Denn was auch immer geschehen ist, er weiß, eins ist Saul von Gott berufen und zum König gesalbt worden. Und wer weiß denn so genau, dass Gott diese Berufung nun zurückgenommen hat? Also pfeift er seine Männer zurück. Saul darf nichts geschehen. Dabei war David jemand, der keine Skrupel hatte, mit allen Tricks Kriege zu führen und Menschen zu töten. Saul hat 1000 erschlagen, David 10.000. So lesen wir im ersten Buch Samuel auch. Das war ein Grund mehr für Saul, David als verhassten Konkurrenten zu sehen. So lesen wir ein paar Kapitel vorher. Damit hat Franz Alt durchaus recht. Das Alte Testament ist kein Buch des Friedens. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ist die Welt heute tatsächlich besser? In dieser Woche gab das Stockholmer Friedensinstitut SIPRI bekannt, dass die Zahl der einsatzbereiten Atomsprengköpfe wieder deutlich zugenommen hat. Viele Abrüstungsprogramme werden einfach gekündigt und wenn die Kanonen donnern, zerstören sie oft zuerst alle auch im Geiste des Humanismus verfassten Verträge. Wörtlich sagen die Friedensforscher, wir leben in einer der gefährlichsten Zeiten in der Geschichte der Menschheit. Und da müssen wir kriegsfähig sein, oder? Oder werden, wie unser Verteidigungsminister sagt. Das ist nichts anderes als der von einem römischen Militärtheoretiker bis heute immer wieder zitierte Spruch, alte Lateiner wie Norbert Kemmin, Civis Pacem, Para Bellum, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Aber gibt es wirklich kein Licht am Ende dieses Tunnels der menschlichen Abgründe, die sich in jedem Krieg auftun? Und hier kommt die Feindesliebe des wunderbaren jungen Mannes aus Nazareth ins Spiel, so schreibt Franz Alt auf seiner Sonnenseite, wie er seine Webpage nennt. Ein zweites, Friedensschritte sind möglich, aber führen nicht zum ewigen Frieden. Wem das Glück zuteil wurde, viele Jahrzehnte gesund auf diesem Planeten zu verbringen, wie Franz Alt, hat zu Lebzeiten mitbekommen, dass die von Jesus geforderte Feindesliebe kein erfolgreiches Weltrettungsprogramm ist, war und sein wird. Wir kennen den Satz von Friedrich Schiller, also der von der Schillerstraße. Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben,
wenn es die Bösen.
Genau, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und das ist ganz im Sinne des Apostels Paulus. Wenn er dazu auffordert, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Römer 12. Genau das hat auch David versucht. Er bereitet eine kluge Diplomatie vor, indem er ein Stückchen von Sauls Mantel, er hätte gerne mal seinen Blutdruck gemessen bei der Aktion, Der benutzt ihn dazu, dem König klarzumachen, ich will keinen Krieg zwischen uns und ich hätte dich sogar vernichten können. Ganz wichtig aber, dass er nie den Respekt gegenüber dem aufgab, der ihm feindlich gesonnen war und ihn umbringen wollte. David, so lesen wir, neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder und nennt Saul sogar Vater und Herrn. Dann fordert er ihn auf, nichts anderes als seine Berater zu feuern, ohne die kein Staatsdenker auch heute auskommt und die vielleicht aber nur ihr Süppchen mit dem Mordvorhaben kochen wollen. David macht Saul deutlich, zugleich respektvoll klar, wer der Angreifer ist, dass er ihn durchaus für einen bösen Menschen hält. Von Böses kommt Böses. So könnte man das von ihm zitierte Sprichwort auch übersetzen. Du bist verblendet, so fährt David fort. Dir geht jede Verhältnismäßigkeit verloren, denn wer jagt mit dem Aufwand, den du betreibst, mit deinen Hunderten von Leuten, wer jagt da einen Floh? Mich? Tatsächlich erreicht Davids Sauls Herz. Das hat der bisher noch nicht erlebt. Jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen. Aber noch viel mehr geschieht. David schaltet Saul das Licht der Erkenntnis an. Ihm wird sodann klar, dass er den zukünftigen König Israels vor Augen hat. Und er wusste nur zu gut, was geschieht, wenn jemand neu die Macht übernimmt. Bis heute. Da werden erstmal alte Rechnungen beglichen und am liebsten alles Vorherige zerstört, mitsamt den Denkmälern. David sagt zu Saul, er sagt ihm zu, ja, er schwor es ihm, genau das nicht zu tun. Und er wies ihm damals noch einmal den Respekt. Das Wort Feindesliebe kannte er noch nicht. Dazu gehört auch, was Franz Alt hervorhebt, Feindesliebe heißt nicht, sich alles bieten zu lassen. Aber man sollte klüger sein als sein Feind. Abgesehen davon, dass man heute für eine Menge kluger Politiker beten sollte und muss, wäre das Konzept David nicht auch ein Muster für die großen und kleinen Konflikte auf dieser Welt? Wäre daraus nicht sogar ein Manifest für den Frieden zu erstellen, wie es Franz Alt, Sarah Wagenknecht und alle anderen verfasst oder viele andere verfasst haben und genau das getan haben und begeistert unterschrieben haben, verhandeln statt Waffengewalt, Kompromisse und Verträge statt Machtgewinn? Das genau war doch das Erfolgskonzept Davids. Aber wird da nicht hinter allen diesen Überlegungen etwas sehr Entscheidendes übersehen? David und sein Freund Saul wussten beide darum, dass sie nicht die Letztverantwortlichen im Weltgeschehen sind, sondern Gott gegenüber Verantwortung tragen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir. So steht es da. Sie rechnen beide damit, dass Gott im Hintergrund die Dinge neu ordnet und aktiv werden kann. 10-mal in 23 Versen, die wir gehört haben, wird auf Gott als den Herrn hingewiesen. Trotz ihrer vergifteten menschlichen Beziehung und einer gewaltfordernden Eskalation in einer im Grunde verfahrenen Situation war dies dann erst die Basis, auf der ihr Friede möglich wurde. Heißt das umgekehrt? Die Frage höre ich nun heftig lautlos bei den aufmerksamen Zuhörern, dass ohne Gottesbezug kein Friede möglich ist. Es bleibt in meiner hier vorgegebenen Zeit leider keine Möglichkeit, dazu noch einiges zu sagen. Ich möchte nur im Rahmen eine mögliche Frage stellen, eine Gegenfrage. Wie erfolgreich konnten und können Friedensgespräche sein, wenn es keine gemeinsamen Werte gibt, die einen Konflikt begrenzen? Wer immer das tatsächlich nachgerechnet hat, ich habe es nur gelesen, wurden zwischen 1500 vor Christus, also mitten in die Zeit Davids hinein, und 1860 nach Christus insgesamt 8000 Friedensverträge weltweit unterzeichnet, von denen die meisten etwa nur 2 Jahre hielten. Und manche Friedensverträge lassen die Saat eines neuen Krieges sogar aufkommen. Etwa der Versailler Vertrag in Deutschland. Geschichtsunterricht, erinnert euch. Menschliche Vereinbarungen sind und bleiben brüchig und vorläufig. So soll auch nicht verschwiegen werden, dass Saul am Ende weiter von Gott abrückte und seine Mordpläne gegen David wieder aufnahm, doch nicht umsetzen konnte. Er beging schließlich, wie wir wissen, Selbstmord in einem Kampf. Friedensschritte sind möglich, aber führen nicht zum ewigen Frieden. Man sollte dennoch alles um des lieben Friedens versuchen. Der erste Schritt beginnt mit dem dritten Gedanken. Der große Friede beginnt mit dem kleinen Frieden. Ein letztes Mal zitiere ich einen, einen wichtigen Satz von Franz Alt. Frieden schaffen kann auch in der Politik nur, wer an sich selbst arbeitet. 1983. Wie aber lautet denn der Arbeitsplan? Vermutlich ist das vorhin verlesene Lied, das hat Hans-Dieter Hüsch als Lied getextet, ein wenig an uns vorbeigerauscht, wie das so ist mit Lesungen. Er schrieb, ich erinnere nochmal, ja, Frieden hienieden soll tief in unserem Inneren wohnen, wohnt aber nicht in unserem Inneren, so oft uns die Apostel auch erinnern. Vielleicht kenne nur ich dieses Gefühl, so richtig Zorn auf einen Menschen zu haben. Nicht als spontane Reaktion, als ein Moment des Adrenalinschubs, sondern als schleichendes, wirkendes Gift, eine sich verfestigende Haltung, die mich in den Kreis der Unfriedfertigen aufnimmt. Für Hüsch ist ganz klar, denn wir sind aus Fleisch und Blut und nicht aus Lehm. Ja, aus Fleisch und Blut und nicht aus Lehm. Doch, lieber Hans-Dieter, muss ich dir widersprechen, wenn du schriebst, Frieden hienieden soll immer von oben kommen, kommt aber nicht von oben. Unser menschliches Herz ist so, wie wir es kennen. Ohne ein neues Herz wird es nicht gehen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. So lesen wir in Psalm 51, ein Psalm Davids. Auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Die Verbindung mit Gott, die Bereitschaft, sich vor ihm zu verantworten, über das blutige Menschsein hinaus, ist der erste Schritt zur persönlichen Friedfertigkeit und muss in ein Gebet führen, das über die Selbstbesinnung hinausreicht. Lieber Franz Alt, wer ernsthafte Herzprobleme hat, kann sich nicht selbst operieren und so an sich arbeiten. Und Frieden, das ist doch wohl eine Herzensangelegenheit. Damit ist lange noch nicht alles gesagt und sicher manche Frage offen. Es wird höchste Zeit, 3 Dinge zusammenzufassen. Der erste, wie gehört, Menschen sind von Natur aus nicht friedfertig. Im menschlichen Horizont ist Frieden die mal mehr oder mal weniger lange Phase zwischen 2 Kriegen. So bitter es klingt, einen friedvollen Planeten wird es auch in Zukunft geben, trotz aller Träume davon. Wo Fleisch und Blut im Spiel ist, da blutet es. Zweitens, Friedensschritte sind möglich, aber führen nicht zum ewigen Frieden. Oft habe ich schon den Philosophen Thomas Hobbes zitiert, den ich schätze. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Die Jagd nach dem Frieden bleibt dennoch eine wichtige Aufgabe als biblischer Auftrag für Christen. Jagt den Frieden gegen jedermann nach, Hebräer 12. Und wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes, 1. Petrus 3. Dazu ist Klugheit und Kreativität nötig, wie wir es von David lernen können. Mit Jesus gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben, Matthäus 10. Und die Feinde sind als Wölfe und bleiben dennoch Menschen. Und das Letzte, der große Friede, beginnt mit dem kleinen Frieden. Die Friedenskonferenz für die Ukraine in der letzten Woche, viele haben es gehört, führten 100 Staaten zusammen, die den großen Frieden planten und brachten doch nur Uneinigkeit. Die Berliner Zeitung schrieb dazu, die Schweizer Konferenz hat gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Wie aber dann? Macht man ja heute so. Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe die KI befragt, künstliche Intelligenz, die auf alles eine Antwort weiß. Dort las ich, Frieden muss von innen wachsen. Eine Kultur, die Menschenrechte achtet, Vielfalt fördert und Mitgefühl lebt, ist entscheidend. Stimmt. Aber ohne ein neues Herz für den Frieden wird es nicht gehen. Das ist aber etwas sehr Persönliches und der Bereitschaft, über sich hinauszusehen und eine Selbstverantwortung zu durchbrechen, so wie sie Jesus, wie es Jesus uns gelehrt hat. Tja, ihr kennt den Satz am Schluss einer Predigt. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christo Jesu. Amen.
Ich lese jetzt den Psalm 42. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich einherzog in großer Schar mit ihnen zu Wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon, vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher, und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist dann dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Thank you.